es geht in erster Linie darum, dass Menschen mehr wissen über die Drogen, die sie nehmen, und dass sie ihre Erfahrungen austauschen. Und deshalb sind wir in verschiedenen Clubs in Berlin, aber manchmal auch auf Open Airs außerhalb der Stadt, präsent mit Informationstischen, Informationsmaterialien, oft auch mit Internet, ganz einfach, um Fragen zu diskutieren, die rund um den Gebrauch verschiedener Drogen entstehen.
Ihr wart vorher ein größerer Verein, also Eve and Rave, die waren ja schon deutschlandweit auch aufgestellt. Also jetzt vielleicht nicht ganz Deutschland, aber schon in ganz verschiedenen Regionen, oder?
Ja, richtig. Es gibt verschiedene Eve and Rave-Vereine in der Schweiz und in Münster. Es gab einen in Kassel, in Köln und auch in Berlin. Aber es gab da politische, unterschiedliche Ansichten. Und es zeigt sich halt immer, sobald irgendwie staatliches Geld eine Rolle spielt, dann gibt es Druck auf die Meinungsäußerung. Und nur wenn man autonom, das heißt selbstbestimmt, agieren kann und nicht von irgendwelchen Finanztöpfen abhängig ist, ist die Gewähr geleistet, dass die Leute wirklich sagen, was sie denken und nicht das, was politisch opportun ist. Eve and Rave, das ist ja eine Selbstorganisation, ein Verein gewesen, wo vorwiegend Leute mit Erfahrung mit Drogen sich zusammengetan haben und gemeint haben, man muss etwas für die Party- und Drogenkultur tun, damit es weniger Schaden, weniger Abstürze gibt. Also ein Fahrlehrer oder sagen wir ein Richter, der Gerichtsurteile über Fehlverhalten im Straßenverkehr fällt, der sollte auch einen Führerschein haben. Und jemand, der nicht weiß, was eine psychotrope Wirkung einer Substanz in einem für Gefühlsempfindungen auslösen kann, der ist schwerlich geeignet, Menschen in entsprechenden Situationen die richtigen Tipps zu geben.
Wie sind denn so die Reaktionen von Leuten, die halt von euch angesprochen werden, auf Partys beispielsweise jetzt?
Man muss nach dem Tanzen die Gelegenheit im Club auch haben, sich gemütlich hinzusetzen und zu entspannen und auch miteinander zu kommunizieren. Und in diesem Bereich haben wir unseren Informationsstand und die Leute kommen ganz von allein und fragen. Gerade jüngere Leute, die nicht so erfahren sind, wollen dies und jenes wissen, insbesondere Drogenmischkonsum oder zum Beispiel ganz einfache Dinge, jedem sein eigenes Schnupfröhrchen. Denn der gemeinsame Gebrauch von Schnupfröhrchen kann Krankheiten übertragen, wie Hepatitis C oder einen Herpes. Da machen die Leute 10 oder 20 Jahre Safer Sex und wegen so einem ollen Schnupfröhrchen holen sie sich dann eine Krankheit. Und das sind einfach Hinweise zur Schadensminderung. Und damit kann man vielen Leuten wirklich eine große Hilfe sein.
Gibt es vielleicht so bestimmte Drogen, die auf bestimmten Partys bevorzugt konsumiert werden?
Ja, also das krasseste Beispiel, das man kennt, oder das größte Drogenkonsumfestival in Deutschland ist das Oktoberfest in München und da wird Alkohol getrunken. Alkohol ist eine Droge, nicht? Also wir unterscheiden prinzipiell nicht zwischen legalen und illegalisierten Substanzen, sondern ausschlaggebend für den Körper ist, was für eine Wirkung hat der Stoff auf das Empfinden, auf das Nervensystem, auf die Gedanken und ja, Empfindungswelt.
Wie schlimm ist es denn überhaupt mit den Abstürzen?
Also die meisten Abstürze gibt es eigentlich durch Unwissenheit. Also ja. Der häufigste Grund, dass jemand von einer Party oder von einem Festival tatütata ins Krankenhaus muss, ist der Konsum von GHB respektive GBL. Das ist also Liquid Ecstasy, wird das auch genannt. Gamma-Hydroxybutyrat nach dem Konsum von Alkohol. Das heißt, GHB alleine ist eigentlich nicht so eine bedrohliche Substanz. Aber die Kombination Alkohol und danach GHB führt dazu, dass die Leute in einen koma-ähnlichen Zustand fallen. Außenstehende schwer einschätzen können, ob jemand schläft oder schon im Koma liegt. Und da ist oft medizinische Hilfe in der Intensivstation notwendig.
Ja.
Und es ist wirklich eine Frage der Aufklärung. Nicht, wenn man den Leuten sagt, nimm das nicht, das kümmert die Leute wenig. Das haben die schon seit Jahrzehnten gehört und das weiß man. Die Verbotspolitik hält die Leute letztendlich nicht ab, etwas zu konsumieren. Aber wenn man real sagt, die und die Kombination hat die und die negativen Folgen und die Leute beobachten das auch, dann halten die sich auch dran. Denn schließlich, der Drogenkonsument will ja auch seinen Spaß haben und nicht im Krankenhaus landen.
Ich würde noch mal ganz kurz vielleicht einen kleinen Unterschied machen zwischen so, also zu einem so einem wirklich harten Absturz, wie du ihn gerade beschrieben hast, und vielleicht einfach sowas, wo man jetzt nicht unbedingt sowas nimmt wie Liquid Ecstasy, sondern eher vielleicht einfach ein bisschen zu viel gekifft hat und man einfach dann so ein bisschen auf der Couch schnarcht.
Nun also, ob jemand jetzt wegen einem Bier zu viel oder einem Joy zu viel im Sofa einpennt, macht eigentlich keinen großen Unterschied. Höchstens das der, wo wegen zu viel Bier im Sofa sitzt, die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass er das Sofa vollkotzt. Aber ansonsten, wenn jemand Ruhe braucht, dann soll er ruhig auch seine Ruhe haben. Und dafür gibt es ja eben Chillbereiche in guten Clubs.
Was würdest du als einen kontrollierten Drogenkonsum bezeichnen?
Ein kontrollierter Drogengebrauch ist, wenn man die Drogen so gebraucht, dass die eigene Lebensqualität darunter nicht leidet. Das heißt, solange man die Effekte, die man von den Drogen haben will, genießen kann, aber die allgemeine Lebensqualität, die Wachheit, die Aufmerksamkeit, das Wohlbefinden darunter nicht leidet. Sobald man feststellt, dass man aufgrund von zu viel Konsum von Speed immer Zahnschmerzen kriegt oder auf Konsum von dies und jenes, Schweißausbrüche, Zittern, Brechreiz oder was auch immer, dann kann man von Missbrauch reden. Solange man das aber so handhabt, dass es eben diese Negativerscheinungen nicht gibt, solange kann man von einem kontrollierten Gebrauch reden.
Und wenn es jetzt aber, wenn Leute praktisch sowas nicht unbedingt bedenken oder wissen oder so wahrnehmen und trotzdem Drogen nehmen und gar nicht so genau wissen, wie und wie viel für sie praktisch ausreichen würde, dann sind es so Leute, die ihr praktisch dann nochmal aufgabeln solltet, müsstet.
Ja, es ist ja so, dass die Leute haben ja einen großen Wissensdurst. Das ist ja, in der Schule wird ja sehr wenig über Drogen gut informiert und die Leute haben ein Bedürfnis, mehr darüber zu erfahren. Also man muss den Leuten nicht hinterherreden, die kommen ganz von alleine und die sehen die Informationsmaterialien, die lesen da drin, die stellen Fragen und was eben auch sehr wichtig ist, sie unterhalten sich auch miteinander. Sie reflektieren ihre eigenen Drogenerlebnisse. Und dadurch wird auch vieles bewusst. Denn es geht ja darum, die Wechselwirkung des eigenen Befindens mit der Einnahme bestimmter Substanzen klassifizieren zu können. Und ja, sich mit anderen darüber austauschen. Denn nur so kann man auch die nötigen Erfahrungen sammeln, ab welchen Mengen, in welchen Arten von Konsummuster oder in welchen Mischungen kommt es zu Unannehmlichkeiten beim Drogenkonsum. Und das soll ja verhindert werden. Es geht um Schadensminderung.
Was ist denn zum Beispiel ein kontrollierter Konsum von MDMA?
Ein kontrollierter Konsum von MDMA heißt, dass man zum Beispiel MDMA ziemlich selten nimmt, weil MDMA hat die Wirkung, dass die Serotoninspeicher im Körper, das sind also Neurotransmitter, Botenstoffe im Gehirn, vermehrt ausgeschüttet werden. Und nach dem Gebrauch von MDMA sind die Speicher leerer oder, wenn man ein ganzes Wochenende mehrere Pillen genommen hat, auch vielleicht fast ganz leer. Und dann braucht der Körper ein paar Wochen, man sagt so 4 bis 6 Wochen, bis die Speicher wieder gefüllt sind. Also wenn man ein Wochenende auf Party MDMA genommen hat, dann sollte man, wenn man unbedingt Drogen wieder nehmen will, an den nächsten Wochenenden nicht die gleiche Substanz nehmen, sondern irgendein Stoff, der auf andere Neurotransmitter einwirkt. Aber sonst leiert man bestimmte Neurotransmitterschleusen aus und in der Folge bei zu häufigem Konsum dicht hintereinander kann natürlich dann auch ein Schaden entstehen. Es ist einfach so, dass wenn man dann wieder MDMA nimmt, die Wirkung nicht so ist wie beim ersten Mal.
Ja.
Und dann denken die Leute, es liegt an der Dosis und erhöhen die Dosis. Doch die Erhöhung der Dosis nützt nichts, wenn die körpereigenen Serotoninspeicher nicht gefüllt sind. Weil dann kann der Körper auch nicht entsprechend Serotonin ausschütten und deswegen tritt auch das Glücksgefühl nicht ein. Und wenn die Leute von der Logik her den Wirkmechanismus verstehen, dann verstehen die auch, dass das nicht nur ein fauler pädagogischer Spruch ist, das seltener zu nehmen, sondern dass das etwas mit Genussoptimierung zu tun hat.